dass ich dann dieses Thema Altersarmut für mich abhaken kann, weil das finde ich wirklich ganz schlimm. Mhm. Die Vorstellung, dass man alt ist und kein Geld hat, finde ich ganz schwierig.
Salut und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Madame Money Penny Meets. Heute mal wieder mit einer besonderen Frau, wie immer eigentlich. Und zwar unterhalte ich mich heute mit unserer ehemaligen Bundesministerin für Wirtschaft und sie war auch Bundesministerin für Justiz. Und zwar rede ich von niemand Geringerem als Brigitte Zypris. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Wir waren ja schon mal beim Du. Ne?
Genau.
Ich erinnere mich noch an unsere erste Begegnung. Das hat mich total geflasht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Da waren wir auf einer Veranstaltung hier in Berlin. Es muss ungefähr vor einem Jahr gewesen sein. Und
ich glaube, war schon ein bisschen länger her. Ja.
Also es war auf jeden Fall, es war warm, weil wahrscheinlich hatte ich genau wieder dieses T-Shirt an. Das ich und du kamst auf mich zu und meintest, dich kenne ich von Facebook. Ja. Ich so, okay, krass, naja, also ich kenne dich aus dem Fernsehen und sowieso von überall her. Aber das war ja schon ein sehr, sehr sympathischer Auftritt, so, wenn so jemand dann auf einen zukommt. Ich habe dich ja eingeleitet mit viel ehemalige Ministerin. Stimmt. Und so weiter. Daran schließt auch direkt meine erste Frage an. Was machst du denn heute so?
Ich mache heute... Ja, erstens mal weniger arbeite ich weniger. Damit fängt's mal an.
Sehr gut.
Genau. Ich bemühe mich morgens zum Sport zu gehen und auch insgesamt weniger zu arbeiten. Und dann arbeite ich aber noch gerne und mache verschiedene Dinge. Ein ganz bunter Strauß. Einerseits Themenbereiche, die mit meiner ehemaligen Tätigkeit als Justizministerin zu tun haben, also mit meiner rechtswissenschaftlichen Kenntnissen. Ich bin Ombudsfrau bei verschiedenen Organisationen. Ich bin Mitherausgeberin der Zeitschrift für Rechtspolitik. Ich bin Präsidentin der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung. Ich bin im Beirat von der Rechtsschutzversicherung und so. Und aus diesem Wirtschaftsministerin-Bereich bin ich vor allen Dingen beim Deutschen Startup-Verband engagiert, beim Frauennetzwerk SAN. Mhm. Da habe ich mein Format des Gründerinnenfrühstücks mit rübergenommen und da bemühen wir uns darum, also über den Startup-Verband die Gründerinnen doch noch ein bisschen stärker zu vernetzen und vor allen Dingen noch mehr Frauen zu motivieren, zu gründen.
Super.
Und berate andere Startups und bin jetzt seit einiger Zeit auch Herausgeberin von dem DUB Unternehmermagazin und mache darüber auch noch einige Veranstaltungen, gerade mit dem Mittelstand. Weil das Thema Digitalisierung und Mittelstand und Digitalisierung und Frauen, das sind ja so die beiden Dreiecke, die mich immer schon interessiert haben und wo ich mich schon lange für einsetze.
Und du arbeitest weniger, hast du gesagt?
Ja, definitiv. So
also hast du vorher auch einfach schon sehr, sehr viel
gearbeitet. Ja, es war vorher schon sehr viel, das stimmt.
Ja, wahrscheinlich so von 8 bis 8 oder 8 bis 9 und Wochenenden und so.
Genau.
Überall rumspringen auf Veranstaltungen.
Ja, wenn man gleichzeitig Abgeordnete ist, und das ist ja, habe ich ja gemacht, 12 Jahre lang, dann ist man halt am Wochenende immer in seinem Wahlkreis unterwegs, weil viele Menschen oder die meisten Menschen machen ja Politik ehrenamtlich. Mhm. Und dann muss man natürlich auch am Wochenende da sein, wo die Menschen sind.
Stimmt, ja.
Also in den Vereinen oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, bei irgendwelchen Gesundheitsmessen, Altersmessen oder sonstigen Kerb-Veranstaltungen. Was auch immer.
Hm. Was würdest du sagen, wie viele Stunden arbeitest du so die Woche?
Jetzt oder
aktuell?
Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemessen, weil dadurch, dass ich auch mich selber organisieren muss jetzt, das ist ja auch eine neue Erfahrung, habe ich natürlich so eine Mischgeschichte. Ich sitze dann im Bus beispielsweise und fahre von A nach B, eine halbe, dreiviertel Stunde ja leicht in Berlin. Und während der Zeit buche ich dann meine nächsten Zugfahrkarten und Flüge. Also,
Was vorher jemand anderes für dich natürlich gemacht hat. Oder mehrere Menschen wahrscheinlich. Ne?
Und wo sich das auch so vermischt. Also man nutzt ja dann so die Zeit auch, wo man sowieso unterwegs ist, um solche Sachen zu machen beispielsweise.
Ja.
Und so. Also das habe ich ehrlich gesagt noch nicht überlegt. Aber ich denke, auf eine 40-Stunden-Woche komme ich glaube ich schon noch.
Es klingt auf jeden Fall nach, das Projekt noch. Super spannend. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, wo wir hier eigentlich gerade sind und warum auch?
Ja, auch eine meiner Ombudstätigkeiten. Wir sind hier beim Inkassoverband Und da bin ich auch Ombudsfrau seit Mai diesen Jahres. Und der Inkassoverband ist der Verband der Inkassounternehmen in Deutschland. Die haben ja nicht immer so einen guten Ruf. Und deswegen hat der Verband sich die Aufgabe gestellt, die ich sehr unterstützenswert finde, dass er gesagt hat, wir wollen da besser werden. Wir wollen mit den Menschen anders kommunizieren. Wir wollen uns auch selber verbessern und haben sich deshalb einen Governance-Kodex gegeben und diskutieren darüber, wie können wir uns besser aufstellen. Und da habe ich gesagt, und in dem Zusammenhang haben sie mich gefragt, ob ich so eine Art Ombudsfrau werden würde, um hier auch mit ihnen gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne, weil ich finde, dass ein ordentliches Inkassowesen gehört auch ein bisschen zu so einer Marktwirtschaft, wie wir sie haben. Denn es ist natürlich völlig legitim, dass der Verkäufer sagt, ich will auch das Geld für die Waren, die ich ausgeliefert habe, bekommen. Und wenn das nicht klappt, dann mache ich das nicht mehr selber, sondern gebe das irgendwo hin und die kümmern sich darum. Das ist ja in der arbeitsteiligen Gesellschaft durchaus normal, aber das muss natürlich alles auch ordentlich abgewickelt werden und da sind wir jetzt gemeinsam dabei.
Super.
Die wenigen Schwachstellen, die es da gibt, noch zu beheben.
Und was sind so deine konkreten Aufgaben dann als Ombudsfrau? Also viele kennen wahrscheinlich den Begriff, aber wissen nicht so richtig, was steckt da jetzt so genau dahinter? Was macht man da?
Also in diesem Fall hier konkret kümmere ich mich um die Fälle, die etwas schwerwiegender sind. Es gibt ja viele Fälle, wo man sich hier beschwert und wo der Verband schon gleich sagt, ja, da habt ihr in der Tat, hat unser Mitgliedsunternehmen das nicht so richtig toll gemacht, das sehen wir gleich ein. Oder wo man sagt, naja, das können wir auf die Art und Weise aus der Welt schaffen sofort und so. Aber immer dann beispielsweise, wenn eine Verbraucherzentrale mit im Spiel ist, dann gucke ich mir die Sachen an, bespreche die hier mit den Leuten und wir überlegen dann eben auch, wie man vielleicht strukturell was verändern kann. Manchmal ist es ja auch so, dass man sich anhand eines Einzelfalles sagt, was muss ich eigentlich im System ändern?
Das kenne ich auch. Genau. Sind wir schnell beim Unternehmertum eigentlich auch wieder. Ne?
Genau.
Irgendeine Kundenbeschwerde oder irgendwas klappt nicht, dass man den Prozess nochmal hinterfragt,
ob
da vielleicht irgendwas fehlt.
Und das machen wir dann jetzt eben auch hier zusammen mit den Mitarbeiterinnen vor allen Dingen und Mitarbeitern hier in der Geschäftsstelle sitze ich dann zusammen und wir überlegen, wie kann man das dann in der Zukunft besser machen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Und ansonsten ist es so, andere Organisationen, wo ich Ombudsfrau bin, da geht es jetzt um andere Themen. Also bei der Arbeiterwohlfahrt beispielsweise oder bei dem christlichen Jugenddorfwerk, wo ich das auch alles ehrenamtlich mache. Da geht es dann vor allen Dingen darum, eine Ansprechperson zu haben zu Übergriffen in Einrichtungen. Also die haben ja sowohl Behinderteneinrichtungen, Kindertagesstätten und sowas. Und da kann es natürlich passieren, dass es da mal zu Fehlverhalten kommt. Und dann kann sich jemand da auch anonym bei mir beschweren und sagen, hier in der und der Einrichtung ist das und das und gucken Sie sich das bitte mal an und so.
Spannend.
Aber ehrlicherweise muss man sagen, es kommt sehr selten vor.
Kommt selten vor?
Ja.
Na, das ist ja gut.
Dann hast du
ja
nicht so viel Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass es wirklich keine Übergriffe gibt oder dass es keine Themen da sind oder ob die Leute einfach sich zu wenig beschweren oder zu wenig über mich Bescheid wissen oder so, das weiß ich nicht.
Ja, okay.
Vielleicht hilft unsere Serie, unsere Sendung mit.
Beschwert euch.
Genau.
So, sind wir also hier in diesem Gebäude, was mit Inkasso zu tun hat.
Genau.
Es hätte ja vielleicht auch ein Fotoladen oder Fotolabor sein können. Das sage ich, weil dein Vater ja Unternehmer war. Du kommst ja eigentlich aus einer Unternehmerfamilie sozusagen. Warum du nicht? Warum bist du da vielleicht den Fußstapfen deines Vaters nicht gefolgt? War das eine Entscheidung ganz aktiv gegen das Unternehmertum oder eher für die Politik? Vielleicht kannst du so ein bisschen dein.
Nee, es war ja damals, ging es ja vor allen Dingen um die. Also, ich sag mal so: Das Unternehmen, was mein Vater hatte, das war nicht mehr weiterzuführen.
Ah, okay.
Das hat er dann auch verkauft während meiner Studienzeit. Und ich hatte mich ja auch vorher schon fürs Jurastudium entschieden und hatte gesagt: Also, ich übernehme den Laden mal nicht.
Okay.
Und nachdem ich fertig war mit dem Jurastudium, hätte ich ja eventuell sogar Rechtsanwältin werden können und damit selbstständig, wenn man so will.
Stimmt,
aber ich sag ganz ehrlich, über oder bedingt durch die Tatsache, dass für meinen Vater doch öfter mal eine schwierige Situation war. Kriegt er bestimmte Aufträge, kriegt er sie nicht? Wie geht das dann weiter? Und er mir auch mehrfach geschildert hat, was das für ihn bedeuten würde, wenn er mit 50 Angestellten insolvent gehen würde. Habe ich irgendwie gedacht, ich möchte gerne einen Job haben, wo sicher ist, was ich am Monatsersten für Geld habe. Das war mir damals sehr wichtig. Heute würde ich das ein bisschen anders sehen. Heute habe ich aber auch Geld, was ich mir verdient habe in den letzten 30, 35 Jahren.
Ja.
Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, was zu gründen und was auf mich selbstständig zu machen.
Ja.
Aber damals war mir diese Gewissheit des Einkommens entscheidend.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, also jetzt gerade gibt es ja schon so ein bisschen so einen Gründerhype, auch gerade in Berlin, alle Startups und so. Aber das Risiko, etwas Neues zu gründen, ist ja jetzt schon sehr, sehr viel geringer als noch vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Ne? Also mit dem Internet und so weiter, man hat ja relativ wenig Anfangskosten auch erstmal. Kann ich mir schon vorstellen, dass das...
Na, du musst es ja wissen, hast du selber gegründet.
Ja, ja, nee, genau. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es sich für dich wahrscheinlich anders angefühlt hat, dieses Risiko.
Ach so, damals, ja, damals. Ne?
Also
okay, ja.
Fotoladen mit Miete und 50 Angestellte, das ist ja nochmal was anderes als, hey, ich schreibe ein E-Book und stelle es halt mal online und habe eigentlich sehr, sehr wenig Kosten. So, ne? Okay, und du hast ja einen Bruder, glaube ich. Ne? Der hat aber auch nicht...
Der ist selbstständig.
Ach, der ist selbstständig.
Ja, okay. Der hat zwar Lehrer studiert und hat da auch einen Abschluss gemacht, aber hat nie als Lehrer gearbeitet, sondern hat sich dann selbstständig gemacht mit einer Beleuchtungsfirma. Also die beleuchten öffentliche Gebäude und haben darüber viele Veranstaltungen gemacht. Und jetzt macht er seit 10 Jahren ein Märchenmusical. Jeden Sommer in Kassel. Und das ist auch ganz erfolgreich, was er da macht, muss man sagen.
Ach, das ist ja schön.
Ja.
Na okay, dann wird das Unternehmergehen ja doch noch ein bisschen, bei dir ja indirekt, setzt sich auch viel für gerade auch Gründerinnen ein. Und bei ihm ist es nochmal aktiv quasi ausgebrochen.
Genau.
vielleicht auch ganz schön.
Genau.
Du hattest in einem Interview mal gesagt, dass als ihr beide Kinder wart, du und dein Bruder, dass eure Eltern darauf geachtet haben, dass es so einen Rollentausch gibt. Du musstest malern, er musste die Wäsche waschen und so weiter. Kannst du uns da nochmal hin mitnehmen, so in deine Kindheit? Was war da los? Warum war das? Fandest du das doof? Oder ich fand das einen super spannenden Aspekt.
Ich glaube, man muss sagen, dass insbesondere mein Vater für eine Erziehung in den 60er Jahren doch sehr eine Ausnahmeerscheinung war. Also der war nicht so, wie viele Männer in der Zeit waren, sondern der war sehr auf Gleichberechtigung aus. Der hat beispielsweise meine Mutter regelrecht nachdrücklich aufgefordert, den Führerschein zu machen, damit sie selber Auto fahren kann und selbstständig ist und auch alleine was unternehmen kann. Und das war auch immer völlig klar zwischen meinen Eltern, dass meine Mutter ihre Interessen pflegt und er seine Interessen pflegt und trotzdem aber was gemeinsam macht auch. Aber und dass er beispielsweise immer gekocht hat bei uns. Der hat immer am Wochenende vorgekocht mit großer Vorratswirtschaft. Was weiß ich, 40 Rouladen wurden dann da bereitet oder mehrere Kilo Gulasch. Und dann portionsweise eingefroren. Und meine Mutter hat dann unter der Woche aufgetaut.
Ach, sehr gut.
Und hat noch ein bisschen Gemüse und oder Salat oder sowas dazu gemacht. Ja. Also das war schon, da war er schon sehr besonders.
Mhm.
Und aber aus dieser Denke heraus wahrscheinlich hat er eben auch immer gesagt, du musst es auch alles können. Mhm. Und hat das immer unterstützt auch bei mir, so ein gewisses Interesse auch fürs Handwerk. Und ja, und da wir sowieso, wir hatten zwei Häuser in Kassel, da war Samstag sowieso immer der sogenannte Werterhaltungstag. Und dann mussten wir da immer was arbeiten, egal ob sauber machen oder aufräumen oder Äpfel ernten im Herbst und einlagern.
Jeden Samstag?
Schon häufig,
so
ja.
So als Tradition.
Ja, ja, doch. Das war schon immer so, dass er uns dann da so rangezogen hat und gesagt hat, hier, komm, jetzt...
Okay.
Machen wir dieses und jenes, hier hast du eine Drahtbürste und jetzt machst du mal den Rost ab und anschließend wird gestrichen.
Das ist ja echt, das finde ich total toll.
Das klingt jetzt auch gut und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich immer, als ich dann später ausgezogen war nach dem Abitur, dass ich dann durchaus in der Lage war, meine Zimmer selber zu tapezieren und zu streichen.
Ja, ja, klar.
Aber damals war es natürlich auch manchmal so, dass man so ein bisschen gemuffelt hat.
Ja. Aber unabhängig von den Fähigkeiten, jetzt mal tapezieren und so weiter, aber ist ja schon auch, also dieses blöde Wort Mindset, aber das ist es ja eigentlich, ne? Also nicht in diese typischen Rollenbilder zu verfallen, so du kochst jetzt und du streichst den Zaun, sondern da wirklich Eltern zu haben, die sagen, nee, also es ist jetzt vollkommen egal, wer hier wer ist, ihr müsst beide alles können.
Genau.
Das ist ja schon, wie du schon sagst, wirklich eine Ausnahmeerscheinung.
Mhm.
Würdest du sagen, dass dich das auch wirklich sehr, sehr tief geprägt hat, auch vielleicht so dein Werdegang, wenn du dir den anschaust? Ich meine, du setzt dich ja jetzt auch viel für Frauen ein und machen und so. Und
ja, ich glaube, was ich vor allen Dingen mitgekriegt habe, ist viel Unterstützung immer für alles, was ich machen wollte. Egal was, wurde immer eigentlich unterstützt. Hauptsache, du machst, tust. Und dieser Mindset auf alle Fälle, der ist doch sehr stark familiengetriggert, glaube ich. Du brauchst natürlich auch eine eigene Disposition, aber die ist natürlich auch dann genetisch familiengetriggert. Und also von daher glaube ich schon, dass auch das Selbstbewusstsein, was du damit kriegst, du kannst das, wenn du dich mal ein bisschen anstrengst.
Auch als Mädchen, ne?
Genau, auch als Mädchen.
Weil da ist ja viel oft, gerade heute auch noch so, ja, kletter mal nicht zu hoch auf das Gerüst, setz dich mal hin, spiel mal im Sand.
Ja, ja, nein, also sowas gab es alles gar nicht.
Mhm. Super. Finde ich richtig, ich bin auch quasi auch so aufgewachsen. Mhm. Also wir sind, ich habe noch eine Schwester. Und da war genau das, was du sagst, konnte ich mich gerade total gut wiederfinden. Mm. So, ist egal, was du machst, mach schon. So, wir vertrauen dir, wenn du auf die Nase fällst, kommen sie zurück. Dann helfen wir dir kurz wieder auf die Also wenn alles bricht, wir sind da, aber ansonsten lauf halt los.
Mm.
Du in die Richtung, ist uns eigentlich egal, Hauptsache ihr macht was euch Spaß macht. So, genau. Ich glaube, das ist also extrem viel wert.
Ja, glaube ich auch.
Und gerade auch, was du sagst, dieses Selbstbewusstsein, gerade auch als junges Mädchen zu sagen, hey, ich kann alles schaffen, was ich will. So, wer bist du eigentlich? So, nur weil du jetzt ein Junge bist, kannst du besser Fußball spielen? Nee, ich zeig dir das mal, wie das funktioniert. Das ist, klingt echt sehr, sehr schön. Ich hatte schon angedeutet, du hast ja auch sehr, sehr viel für uns Frauen auch getan und machst ja auch immer noch. Und ich habe dieses schöne Stichwort gefunden, Neuregulierung des Versorgungsausgleichs. Den haben wir dir zu verdanken, diese Neuregulierung. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was das ist und warum es da etwas neu zu regulieren gab?
Na, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich meine, seit 10 Jahren bin ich keine Justizministerin mehr. Und das ist in der Zeit davor geschehen. Und zwar war es früher so, wenn man sich scheiden ließ, dann werden ja die Versorgungsansprüche, die beide Partner während der Ehe erworben haben, aufgeteilt. Und früher war es dann so, dass in der Regel war ja die Frau diejenige, die weniger Versorgungsansprüche erworben hatte, dass sie einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Mann kriegte, den sie dann später mal irgendwann geltend machen konnte.
Mhm.
Also wenn das Rentenalter kam, dann konnte sie dem Mann sagen, also ich kriege jetzt jeden Monat hier 120 Euro von dir oder auch deutlich mehr, bitte überweis mir das doch. Und ich habe gedacht, das ist doch in der heutigen Zeit wirklich ziemlich unpraktisch, weil das ja bedeutet, dass die Frau im Grunde das Leben dieses Mannes, mit dem sie ja nichts mehr zu tun haben will, dauernd verfolgen muss, damit sie dann auch weiß, wo sie sich in 30 oder 40 Jahren hinwenden muss.
Mhm.
Und deswegen war meine Idee zu sagen, lass uns das doch gleich am Tag der Scheidung teilen. Heutzutage ist es doch kein Problem, dass man mehrere Konten hat. Das muss ja nicht ein Konto sein, weil damals wurde das auch auf die gesetzliche Rentenversicherung hochgerechnet und dann darüber teilweise abgerechnet auch. Und dadurch ging auch viel Geld verloren durch diese Hochrechnung. Und ich habe immer gedacht, man kann das so einfach teilen. Also gesetzliches Rentenkonto wird geteilt. Jeder kriegt die Hälfte. Kann ja kein Problem sein. Dann hat der Mann eine Zusatzversorgung über VW beispielsweise, weil er da gearbeitet hat. Dann macht VW eben zukünftig 2 Konten. 1 für Herrn Müller, 1 für Frau Müller. Und diese Konten nehmen einfach an dem ganz normalen Auf- und Zuwachs teil der betrieblichen Versorgung. Und so eben weiter. Die Frau hat vielleicht noch und so. Ne? Und das hatte ich mir eigentlich ganz einfach vorgestellt, weil ich dachte, das ist ja dann auch egal. Dann kriege ich eben von 4 Leuten hinterher Geld überwiesen, wenn es dann soweit ist mit der Rente. Aber die Summe ist ja dieselbe. Ich muss ja nicht von einem kriegen.
Mhm.
Und dann hat sich aber doch rausgestellt im Verfahren, dass das sehr, sehr kompliziert war. Ja. Also es gab enorme Widerstände. Und wenn ich nicht 2 Legislaturperioden lang Ministerin gewesen wäre, dann hätten wir das auch nicht durchgebracht.
Mhm.
Also wir haben das Projekt mehrfach neu aufsetzen müssen. Und weil es Widerstand gab, erstaunlicherweise sowohl von der Richterschaft, die gesagt haben, dann geht uns Verhandlungsmasse verloren, wenn das automatisch geteilt wird und wir da nichts mehr mit zu entscheiden haben irgendwie oder zu beraten haben.
Ja.
sowohl von den Unternehmen natürlich, die gesagt haben, wir führen doch nicht hier diese Konten dann noch mit. Mhm. Also alle waren irgendwie aus irgendwelchen Gründen dagegen. Und ich muss aber sagen, ich fand das eine so einleuchtende Geschichte und für die Frauen so vorteilhaft, weil das eben für die Frauen hieß, sie haben dann einen garantierten Anspruch. Sie kriegen das Geld wirklich.
Genau.
Und sie müssen dann nicht irgendwann, dann irgendwann mal hinterher, wenn sie gar nicht mehr wissen, wo lebt denn der eigentlich. Und teilweise war es den Frauen ja auch unangenehm. Die haben dann gedacht, wie ist das denn jetzt nach 40 Jahren? Schreibe ich den an und sage hier.
Übrigens, ich hätte jetzt gerne.
Naja. Und im letzten Antritt dann hat's geklappt. Ich habe dann einen sehr engagierten jungen Referatsleiter gehabt, der das da gemacht hat. Und wir haben dann da auch noch so ein Vorzeigeprojekt draus gemacht mit leichter Sprache und mit so einem erstenmals digitalen Gesetzgebungsvorgang. Mhm. Was passiert, wenn ich das mache? Welche Alternativen habe ich dann noch und so? Also das war gut, ja. Und ich glaube, das hat den Frauen echt genützt. Hm. Das ist kein großes Thema gewesen, weil es auch ein bisschen zu kompliziert ist. Aber alle die Frauen, die sich scheiden lassen, glaube ich, können zufrieden sein.
Können jetzt dankbar sein.
Dankbar will ich nicht sagen. Ich finde, es ist Aufgabe von Politik, vernünftige Regeln zu finden. Also, aber können zufrieden sein, dass es so ist und dass es sich geändert hat.
Ja, super. Und zum Thema Stalking hast du ja auch was gemacht, oder?
Das haben wir überhaupt ins Strafgesetzbuch gebracht. Das war ja damals ein großes Thema. Und da haben wir überhaupt mal Norm ins Strafgesetzbuch gebracht, dass das überhaupt ein eigener Straftatbestand wird.
Ja.
Das war es bis dahin nicht.
Also auch wieder wahrscheinlich hauptsächlich Frauenthema. Es gibt sicherlich auch Männer, die gestalkt werden, aber
ja.
Genau. Und du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass es wirklich dann auch teilweise sehr, sehr schwierig ist, solche Sachen dann halt auch durchzusetzen. Mhm. Ich hatte auch letztes Jahr vor ein paar Wochen, Monaten wahrscheinlich schon auch ein Gespräch hier in Berlin mit einem sehr hochrangigen Politiker und der sagte eigentlich auch sehr häufig den Satz, ja, ich würde ja gerne, aber das kriege ich nicht durch.
Hm.
Und da war ich immer so ein bisschen, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Hm.
Das kann doch eigentlich nicht.
Naja, alleine kann man halt gar nichts bewirken. Der Deutsche Bundestag entscheidet über die Gesetze.
Genau.
Und da sitzen halt so und so viele Abgeordnete der Koalitionsfraktionen und die müssen sie dazu kriegen, zuzustimmen.
Ja.
Und das ist nicht immer trivial. Mhm. Und dann muss man sich auch manchmal irgendwelche Deals ausdenken und sagen, pass mal auf, es ist euch aber doch wichtig, dass das und das geschieht. Und wenn ihr damit macht, dann mache ich auch damit. Und dann lasst uns das doch gemeinsam den Weg gehen und so. Und also es sind schon sehr unterschiedliche Interessen. Und es klappt keineswegs alles.
Ja, ist wahrscheinlich auch sehr viel Verhandlungsgeschick dann mit dabei.
Ja.
So Win-Win-Situationen zu schaffen.
Genau, ja. Oder auch zu überzeugen und zu sagen, es muss aus den und den Gründen sein. Also ich habe auch schon dann Verbände beispielsweise gesagt, hier, jetzt schreibt denen doch mal oder lasst uns doch mal gemeinsam ein Treffen machen, dass ihr noch mal darstellen könnt, warum das für euch so wichtig ist. Und so, weil manchmal, ich meine, Abgeordnete haben halt auch wirklich sehr ganz viele verschiedene Sachen und dann ist es natürlich auch besser, wenn man mal sagen kann, hier kommt jetzt mal ein Erfahrungsbericht aus der Praxis und jetzt hört euch das doch mal an. Und dann ist das vielleicht auch leichter nachzuvollziehen.
Hm. Gibt es denn etwas, was du gerne hättest durchsetzen wollen, was aber dann irgendwie nicht geklappt hat? Wahrscheinlich einige Sachen in einer langen Zeit, aber...
Nee, so ehrlich gesagt, als Justizministerin habe ich ehrlich gesagt ziemlich viel durchgekriegt. Hm. Es gab ein Projekt, wo ich heute irgendwie noch denke, man müsste da was machen.
Mhm.
Und da bin ich krachend mit gescheitert damals. Und das war die Frage, ob man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kinderbetreuungseinrichtungen verpflichten kann, Jugendämter zu informieren, wenn sie den Eindruck haben, da ist ein Fall von sexuellem Missbrauch. Oder da gibt es irgendwelche Übergriffe. Weil ich immer so ein bisschen die Sorge habe, dass die Menschen zu unaufmerksam sind oder auch zu viel anderes zu tun haben, dass sie sich dann irgendwie nicht so richtig darum kümmern. Man macht sich zwar, überlegt zwar mal oder so, aber dann rutscht es einem wieder weg und dann ist das Kind auch wieder anders und so irgendwie verläppert sich dann die Zeit.
Mhm.
Und da hatte ich damals überlegt, ob man da so eine Anzeigeverpflichtung machen kann und das ist auf einen derartig erbitterten Widerstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Einrichtungen gestoßen, dass ich dann davon Abstand genommen habe, weil ich gedacht habe, okay, wenn die alle sagen, das hat keinen Sinn, dann mache ich das, verfolge ich das jetzt auch nicht weiter. Aber ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob man da nicht irgendwo noch so ein paar Punkte einziehen müsste. Weil es ist eben einfach so, die meisten Missbrauchsfälle, egal ob mit Kindern oder auch Vergewaltigungen, geschehen eben im familiären Nahbereich. Das wissen wir ja. Und irgendwo ist es da eben auch besonders schwer reinzukommen.
Klar, ja. Da wären eigentlich schon die Erzieher und Betreuer diejenigen, die noch so am nächsten dran, also
die sehen die Kinder jeden Tag und die können irgendwie feststellen, hier verändert sich irgendwas.
Was war da der Widerstand von denen? Die hatten Angst, nicht mitbekomme.
Nee, die hatten Angst, dass das Vertrauensverhältnis zu den Familien dadurch gestört wird. Wenn die Familien dann wissen, die müssen anzeigen. Ich habe dann auch gesagt, wir müssen nicht die Polizei nehmen, wir können auch Jugendämter nehmen. Also es geht mir nur darum, sich dann mal irgendjemand darum kümmert und mal guckt, denn eigentlich wäre das ja dann Aufgabe der Jugendämter, mal in die Familien zu gehen und zu sagen, was ist denn hier eigentlich? Wir würden uns gerne mal mit Ihnen unterhalten. Haben Sie das Gefühl, Sie sind hier überlastet? Sie haben können ja alle möglichen Ursachen sein.
Ja, klar. Ja.
Aber da müsste man natürlich auch die Jugendämter besser ausstatten. Die sind ja sowieso.
Das ist dann der nächste Punkt wahrscheinlich. Wo läuft das dann auf und auf welchem Stapel landet das dann?
Ganz genau. Ja, da muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht Erwartungen schürt, die man dann nicht erfüllen kann. Naja, aber das war wenigstens die krachendste Niederlage in meiner Erinnerung. Wenigstens.
Ja, danke für deine Offenheit auf jeden Fall. Das sind sehr schöne Einblicke.
Dabei habe ich eigentlich gedacht, wir reden über Geld.
Ja, komm vielleicht zum Schluss auch noch mal kurz. kommt gerne auch noch. Aber jetzt würde ich ganz gerne noch mal über Erfolg in der Politik sprechen, gerade vielleicht auch für Frauen. Das war auch eine Frage aus der Community. Angenommen, ich bin jetzt eine junge Frau und habe total Bock auf Politik. Was muss ich tun? Wo fange ich an? Wie komme ich da rein? Was ist wichtig? Wie hast du es auch gemacht?
Na, ich bin ja so eine ganze Quereinsteigerin. Einsteigerin. Also mein
Was
Leben
ja
ist da irgendwie kein Modell für andere. Nicht notwendigerweise.
Ja. Also kann schon auch sein. Was ist der gezeichnete Weg? Angenommen.
Naja, der gezeichnete Weg, den bin ich ja gegangen bis zur Staatssekretärin. Ich bin ja Verwaltungsbeamtin gewesen. Ich habe angefangen als Regierungsrätin zur Anstellung ganz normal. Damals in Wiesbaden in der Staatskanzlei und bin dann bis zur Staatssekretärin die ganze Beamtenhierarchie hochgeklettert und war die letzten 6 Jahre Staatssekretärin, bevor ich dann Ministerin wurde 2002. Und das war ja dann im Grunde der eigentliche Berufswechsel nochmal in die Politik. Und dann habe ich auch als Abgeordnete kandidiert und so. Okay. Und das war ja eher, das waren jetzt verschiedene Umstände, müssen wir nicht beleuchten. Also, wenn mich eine junge Frau heute fragt, wie mache ich das? Also, als erstes würde ich sagen, bau nicht auf die Politik, sondern mach eine vernünftige Berufsausbildung. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man auch unabhängig von der Politik sein Geld verdienen kann.
Das ist ein toller Tipp.
Und sich nicht vorwerfen lassen muss, komm, du bist doch sowieso nur auf der Payroll der Partei und du kannst dich doch gar nicht in der Partei anders positionieren, weil dann kicken die dich vielleicht raus, dann hast du kein Geld und so. Und ansonsten muss man auch immer damit rechnen, dass man das vorgeworfen kriegt. Hier Stichwort Kevin Kühnert. Da sagt ja jeder, der irgendwas gegen ihn als erstes sagen will, du hast ja noch nicht mal ein Staatsexamen geschafft. Und dann ist man schon mal irgendwie in einer blöden Rolle.
Ja.
Und deswegen mein Tipp als allererstes, macht eine ordentliche Ausbildung. Lernt was, völlig egal was. Ursula von der Leyen ist Ärztin. Frau Merkel ist Physikerin. Ich bin Juristin, also es ist ganz egal, was man ist. Man kann dann immer in die Politik und man kann dann über eine Karriere in der Partei, dass man sich dann da engagiert und vielleicht auch themenbezogen engagiert. Vielleicht auch dann ein bisschen besser aufsteigen, als man das sonst könnte, wenn man so im Ortsverein anfängt.
Okay. Das war quasi sozusagen Tipp 1,
Tipp
noch was
1.
anderes zu haben. Genau. Mach was Ordentliches.
Mach was Ordentliches, mach was Richtiges. Und dann muss man natürlich gucken, wie kommt man da hoch. Also es gibt ja gerade bei uns beispielsweise in der SPD eine junge Frau, die über Twitter ganz viel macht und sich auf diese Art und Weise so eine Bekanntschaft verschafft. Oder nimm Julian Zardo hier in Berlin, das ist ja auch noch mit noch keine 40, wenn ich es richtig weiß, ein junger Mann, der jetzt halt einen guten Vorschlag gemacht hat zu dem Mietendeckel und sich da halt reingearbeitet hat, der ist ja auch Jurist, und dann so einen guten Vorschlag einfach gemacht hat, wo die Leute aufmerksam werden und sagen, ach, guck mal da, der nutzt seine beruflichen Fähigkeiten, um uns auch politisch voranzubringen. Und da sollten wir mal drauf gucken, den können wir dann vielleicht mal für was nehmen.
Wie eigentlich auch in jedem anderen Job ja dann auch wieder und im Unternehmertum letztendlich auch. Also Mehrwert liefern, zeigen, was man kann, rausgehen, sichtbar werden.
Ganz genau.
Also echt so die Sichtbarkeit auch zu sagen, hier bin ich, ich habe hier den besten Vorschlag überhaupt. Und dann muss er natürlich auch gut sein.
Und dann das Produkt und dann muss er auch dafür werben. Also das ist dann in der Politik nochmal wieder was anderes. In der da musst du halt immer genug andere finden, die das auch gut für gut heißen.
Stimmt,
Und deswegen musst du dann da auch deine Bataillone immer, sagt man so, zusammenbringen, damit es dann klappt.
Ja, das waren also einmal was Ordentliches lernen, zweitens raus, also was Cooles machen, rausgehen, sichtbar sein.
Hast du
noch einen dritten Tipp oder war es das erstmal so?
Naja, eben schon auch gucken, dass man Kontakt zu den Menschen kriegt in der Partei, aber eben auch über die Partei hinaus mit anderen, dass man das dann auch rückspiegeln kann. Also wenn man sich beispielsweise engagiert in irgendeinem Feld, was einen Spaß macht, dass man sagt, okay, ich will, ich sag jetzt mal, bei den Sozialdemokraten mitarbeiten und bin bereit, samstags in eine Altenpflegeeinrichtung zu gehen oder in ein Kinderheim zu gehen oder sowas und da einfach ein bisschen auch mit den Leuten mal Kontakt aufzunehmen und mal ein bisschen kontinuierlicher da auch hinzugehen und den Kontakt herzustellen und auf diese Art und Weise mitzukriegen, was passiert da und das dann auch wieder rückzuspiegeln in die Partei und zu sagen, das und das sind reale Bedürfnisse vor Ort, da sollten wir in der Partei drauf reagieren. Und dann kommt wieder Stichwort Zado, wenn ich solche Ergebnisse habe, dann kann ich auch vernünftige Vorschläge machen, die dann tatsächlich auch die Partei weiterbringen, indem sie eben gut sind für die Menschen. Denn das ist ja doch das, was alle Parteien wollen. Sie wollen ja unser Zusammenleben hier verbessern.
Also auch ruhig an vorderster Front sozusagen mitmachen.
Finde ich schon, ich glaube, das muss man wissen.
Na, das sind doch schon mal drei gute Tipps.
Also ich habe als Bundestagsabgeordnete beispielsweise immer so Praxistage gemacht. Bin dann so tageweise ins Krankenhaus gegangen, habe da mitgearbeitet oder in einer Altenpflegeeinrichtung oder sowas. Also richtig so den ganzen Tag mitgelaufen, Pflege gemacht, Essen verteilt und so weiter und so fort. Und das machen ganz viele von den Kolleginnen und Kollegen. Damit man wenigstens, ich meine, ein Tag ist jetzt mal nix, aber damit man wenigstens mal so eine Idee davon kriegt.
Ja, klar. Ja. Würdest du sagen, dass da auch so ein gewisses Personal Branding auch eine Rolle spielt? Also manche Politikerinnen und Politiker, die positionieren sich ja schon bestimmt um bestimmte Themen herum oder besonders jung oder hip oder besonders, also bei manchen klappt es mehr, bei manchen klappt es weniger. Aber würdest du sagen, dass das schon, dass man sich vielleicht vorher auch so eine Art persönliche Strategie vielleicht erarbeiten sollte? Also ich gehe sehr stark von mir auch gerade aus, ehrlich gesagt. So ich als Person und mit Madame Moneypenny und so weiter, da habe ich auch genau, das will ich sein, das will ich nicht sein. Wo ist quasi so eine Lücke im Markt, die noch nicht besetzt ist, so sich so eine Nische rauszusuchen? Glaubst du, das wird auch Sinn machen am Anfang, dass man, das ist doch die mit dem Thema XY?
Also wenn man das so definieren kann für die Partei, in der man ansonsten auch sich zu Hause fühlt, dann ist das gut, ja. Also ich könnte beispielsweise bei der SPD sagen, Rechtspolitiker werden gesucht. Fehlen so ein bisschen.
Aufruf.
Studiert Jura und kommt.
Ja, genau, aber ist was Vernünftiges, genau.
Genau. Naja, sonst ist es mit Rechtspolitikerin schlecht. Also wenn man Justizministerin werden will, muss man schon Jura studiert haben, sonst ist es schwierig. Und dann kann man sich das natürlich überlegen. Wiederum ist gerade in Parteien das oft auch so schnelllebig, dass man sich da auch nicht langfristig einstellen kann. Also wenn man sich jetzt so traurig wie das ist, Manuela Schwesig anguckt, wo alle gedacht haben, okay, die sitzt da jetzt noch 20 Jahre auf der Position und jetzt weiß man, hat sie die Position erstmal niedergelegt und dadurch entsteht jetzt natürlich irgendwie so ein anderer Effekt und andere können sich dafür bewerben und es kommt auf einmal so ein ganz anderer Schwung rein. Ja. Wenn so doch relativ starke Figuren dann erstmal sich zurückziehen, aus welchen Gründen auch immer. Oder Schäfer-Gümbel in Hessen, der gesagt hat, ich trete jetzt zurück aus von allen Ämtern und gehe in die Wirtschaft. Also da gibt es unterschiedlichste Gründe. Und da kann sich dann auch schon sehr schnell was verändern. Also wenn man zu festgelegt ist, ist es vielleicht auch nicht gut.
Also schon flexibel bleiben und auch da wieder was Vernünftiges aber lernen, dass man aussteigen kann.
Immer was Vernünftiges lernen.
Nun steht ihr ja auch, also Politikerinnen und Politiker, ja auch wirklich sehr im Rampenlicht und werdet auch beschmissen mit Kritik, mit negativer Kritik und so weiter. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Oder wie hast du es vielleicht auch geschafft, es nicht so nah an dich ranzulassen? Oder ja, was ist so dein Rezept? Also ich komme jetzt gerade auch aus der Social Media und Hater und Trolle und kriegt man auch oft von links und rechts immer so ein bisschen was. Wie hast du das gemanagt, auch mit so einer negativen Kritik umzugehen und nicht quasi daran kaputt zu gehen und zu sagen, so, nee, jetzt reicht es mir hier echt.
Ja, also so sonderlich viel negative Kritik hatte ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also ich bin als Justizministerin, gab es ja noch keine Social Media. Mhm. In der Zeit, da bin ich natürlich oft von den Medien, also genau, Süddeutsche oder sowas, kritisiert worden. Mhm. Und ich denke, da muss man dann so einen Mittelweg finden. Da ist es, muss man sich das durchlesen und muss auch manchmal sagen, okay, hat er recht oder hat sie recht? Und wenn ja, dann müssen wir vielleicht was verändern. Mhm. Manchmal muss man aber einfach sagen, nee, komm. Also jetzt hätte er mal vorher gefragt, das war immer so eine Auseinandersetzung mit Heribert Prantl. Ich immer gesagt habe, Herr Prantl, rufen Sie mich doch einfach mal an, ehe Sie so einen Artikel schreiben. Ich sage Ihnen doch gerne mal meine Meinung. Aber da hatte ich dann manchmal so den Eindruck, das geht so unter dem Motto, ich recherchiere mir doch nicht meine schöne Geschichte kaputt. Das finde ich schlecht dann auch. Und dann muss man auch sagen, okay, komm, das lasse ich jetzt abtropfen, da kümmere ich mich nicht weiter drum. Mhm. Aber wie gesagt, so kann ja auch mal was dran sein an Kritik und da muss man eben gucken, ob man was verändert. Mhm. Und das ist insbesondere dann immer der Fall gewesen, wenn tatsächlich Gesetzentwürfe kritisiert wurden und wenn gesagt wurde, aus den und den Gründen können die das doch gar nicht so machen und so. Und da muss man dann tatsächlich nochmal drauf gucken und muss sagen, haben sie recht, haben sie nicht recht. Mhm. Ja, und mit diesen Social Media, mit irgendwelchen Anwürfen, also da kann ich auch nur sagen, einfach löschen, damit die Timeline halbwegs sauber bleibt und ansonsten am besten nicht reagieren. Also das ist meine Strategie. Hm. Es gibt andere, Safsan Schäbli hier in Berlin, die alles zur Anzeige bringt. Jede Form von Beleidigung und wie auch immer zeigt die alles an. Und da weiß ich nicht. Also das muss man sich halt überlegen, was man da selber für eine Strategie fährt.
Ja, ich bin dann eher, man sich damit beschäftigen will.
Genau, ich bin dann eher so drauf, Energie, dass ich so denke, komm her.
Löschen und raus.
Löschen und fertig. Und
so schnell wie möglich aus dem Kopf dann auch rauslöschen. Das ist ja immer, das eine ist ja, wie geht man quasi öffentlich damit um, mit diesen Beiträgen? Das andere ist natürlich auch, wie nah lässt man das an sich ran? Ne? Und da gibt es ja auch gerade.
Also öffentlich würde ich auf alle Fälle sagen, müssen sie aus der eigenen Timeline raus. Weil ich will sie ja natürlich auch nicht verbreiten. Klar. Also solche Hassreden.
Ja.
Und mich persönlich kratzt es ehrlich gesagt nicht so.
Ja. Das ist eigentlich auch, genau, das kratzt sich halt einfach nicht.
Nee. So, das, ich denke immer, ja gut, es gibt halt Irre und das ist, da muss man mit leben.
Ja, das stimmt. Aus. Ja, es gibt Irre, da, genau, damit muss, man kann es auch nicht jedem recht machen, ist auch nicht die Aufgabe und manche sind halt immer, also es gibt einfach Leute, die finden einfach alle scheiße, egal was. Ja. So. Das stimmt, das sollte man dann nicht so an sich ranlassen tatsächlich, genau. Ich wurde in letzter Zeit auch immer mal wieder gefragt, ja, Natalia, geh doch mal in die Politik. Mach doch, ja, du in der Politik und so. Ich so, nee.
Nee, warum denn nicht?
Genau, das ist immer die zweite Frage. Und wusste ich auch lange nicht so genau, aber dieses Jahr, warum denn nicht, habe ich dann mal quasi reflektiert und bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich das Gefühl habe, auf unternehmerischer Ebene schneller mehr zu erreichen, schneller hands-on und machen und raus, als eben genau das, was du auch beschrieben hast. Ja, jetzt müssen wir erstmal alle reinholen und das dauert ein Jahr und dann sitzt einem Furz quer und dann will er das doch nicht. Würdest du das auch, also die Frage ist, glaube ich, eigentlich, wo kann man mehr erreichen, Politik oder Unternehmertum? Kommt natürlich wahrscheinlich jetzt sehr drauf an, in welchem Bereich. Aber oder andersrum, wo ist denn die Politik noch vorne sozusagen? Wenn ich jetzt sage, ich möchte die Welt so und so verändern, wann sollte ich dann in die Politik gehen? Was ist ein Aufhänger?
Naja, du brauchst ja, wenn du die Welt verändern willst, dann musst du entweder so Erfindungen machen wie Steve Jobs oder so. Mhm. mit dem auf iPhone. Auf der
Emoji-Ebene, genau. Ja.
Genau.
Ja.
Also dann veränderst du die Welt auch. Oder aber du begrenzt dich auf dein Staatsgebiet und sagst, ich möchte die Welt verändern im Hinblick auf XYZ.
Strukturen dann, wahrscheinlich eher, ne?
Strukturen, ja, oder Gesetze, auch die Frage, ja. was wird hier an, was machen wir beim Klimawandel? Was setze ich für Standards? Was sage ich, was muss gemacht werden bei Kindern? Was gebe ich bei Unterricht vor? Und alles solche Sachen. Ich meine, da kannst du natürlich eine Menge verändern. Und die Einführung von Ganztagsschulen war ja nun auch eine große gesellschaftliche Veränderung, weil es Frauen ermöglicht hat, arbeiten zu gehen. War ja vorher gar nicht so richtig drin, weil man ständig da seine Kinder abholen musste wieder.
Stimmt, ja.
Also von daher kann man eine Menge bewirken als Politiker, auch was Gesellschaft anbelangt. Und dafür braucht man dann aber wieder den berühmten Konsens, weil man braucht eben das Parlament, das dann darüber entscheidet. Also als Minister kann man immer Vorschläge machen, aber so richtig entscheiden kann man natürlich nicht so sonderlich viel. Die Gesetze werden im Bundestag oder im Landtag gemacht. Und so. Deswegen, also wenn man jetzt als Unternehmer die Welt verändern will, dann muss man sich überlegen, ob man es schafft, tatsächlich Produkte zu entwickeln, die die Welt verändern. Mhm. Wir haben ja jetzt viele Social Entrepreneure auch im Zuge der Digitalisierung.
Ja,
und da gibt es ja auch viele, mit denen, wo ich auch dabei bin, bei Better Place beispielsweise oder nebenan.de oder so.
Genau.
Was ich finde, das sind tolle Projekte und die sind voll zu unterstützen. Die verändern auch ein bisschen die Welt. Aber nicht so durchgreifend, wie vielleicht eine Regulierung von Facebook die Welt verändern würde.
Ja, das stimmt.
Ja? Ja. Also da muss man halt immer gucken, was kann man machen.
Das eine kommt vielleicht eher so von unten und das andere so von oben, wenn ich mir das wie so eine...
Ja, es sind einfach verschiedene Bereiche. Ich denke immer so ein bisschen, wenn man Unternehmer ist, dann hat man halt ein Thema, was man triggert. Und dieses eine Thema ist alles Tag und Nacht. Und als Politiker, also wenn du beispielsweise Minister bist jetzt, wenn du das jetzt mit mir vergleichen willst, dann hast du halt ein ganzes Bündel an Themen. Als ich zuletzt Wirtschaftsministerin war in Energie, das Energiethema alleine füllt ja schon einen aus, wenn man sich da wirklich drum kümmert. Und dann hat man die Außenwirtschaft und dann hat man die Kohleregulierungsthemen, wie gehen wir mit dem Kohleausstieg vor? Und dann hat man die Themen der Zusammenarbeit bei der Luft- und Raumfahrt und dieses und jenes. Also es ist ja so ein ganzes Bündel von Themen, wo man dann eben aktiv sein muss und unterwegs sein muss und Impulse setzen muss und mit Menschen reden und zusammenbringen und so, damit was vorangeht. Das ist sehr viel schwieriger, als eben zu sagen, okay, ich habe jetzt hier diese eine Unterhose erfunden und die will
und
ich jetzt
verkaufen.
Ja,
ja, verstehe ich schon. Klar, es sind einfach andere Voraussetzungen, die da erstmal geschaffen werden müssen, bis dann halt was durchgeht. Du hattest auch mal ein Startup angekündigt. War das letztes Jahr, 2018? Das war ja auch ein Finanzthema, ich erinnere mich noch.
Ja,
da haben wir mal ganz kurz auf dieser Veranstaltung so ganz kurz drüber gesprochen.
Genau.
Kommt das noch oder ist das aktuell jetzt erstmal?
Aktuell ist das jetzt erstmal.
Prio 99 hinter deinen ganzen anderen Themen.
Genau. Ja, nee, weil es einfach zu schwierig ist, weil mit den die Firmen dazu zu kriegen, da mitzumachen, obwohl ich eigentlich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist. Und es gibt aber jetzt auch andere, die in dem Bereich arbeiten und vielleicht wird das dann was.
Darfst du erzählen,
also die,
was es
ja,
ist?
Ja, natürlich, habe ich ja schon oft erzählt. Also die Idee ist eigentlich nur, und wenn es jemand machen will, ist er herzlich eingeladen.
Ideen sind erstmal nichts wert.
Genau, die Idee ist eigentlich nur, von diesen Payback-Punkten und Karstadt-Punkten und Miles and More und wie sie alle heißen, die Punkte zu nehmen, sie umzurechnen in Geld und dieses Geld dann in ETFs anzusparen.
Ja.
Das war die Idee. Also quasi alles Geld, was einmal schon mal ausgegeben ist, da auf so einem Konto zu kriegen. Und deswegen hatte ich dann damals auch gesagt, naja, da kann man auch die Fundbons für nehmen, die scannt man dann ein. Und dann gehen sie eben auch aufs Konto oder die Rückzahlung von der Nebenkostenabrechnung von der Mietwohnung oder sowas. Ne? Das kann man alles dafür nehmen. Also quasi das ganze Geld, was man einmal schon mal weg ist, was man nicht so mehr im Kopf, also wo man nicht so das Gefühl hat, ich muss jetzt hier aktiv sparen, sondern...
Was man eigentlich schon verbucht hat. So.
Genau. Was,
ja.
Und das, glaube ich, wäre den Schweiß der Edlen nach wie vor wert. Es ist halt nur sehr schwierig, auch die Unternehmen dazu zu kriegen, da mitzumachen. Teilweise machen sie es jetzt allerdings aber auch schon, dass man sich das bar auszahlen lassen kann. Habe ich gehört, weiß ich aber nicht genau. Ich selber habe nämlich gar nicht solche Karten.
Nee, ich auch nicht.
Und andere haben halt aber gesagt, sie würden das nicht machen, weil sie dann eben offenlegen würden, was ihre Punkte wert seien beispielsweise. Und die Punkte sind ja auch immer was ganz anderes wert. Ja, also je nachdem, ob man
dann
eine neue Teflonpfanne kauft oder was anderes, ist es halt, kann es auch durchaus unterschiedlich wert sein.
Ja, aber es ging auf jeden Fall um Geld.
Es ging um Geld.
Und nicht nur Geld, sondern sogar investieren dann, ja, dann genau. In ETFs. Das dann direkt, direkt umzumünzen. Dann, okay, dann reden wir jetzt endlich mal über Geld. Wie bist du denn in Bezug auf Geld aufgewachsen? Also du hast ja schon erzählt, so richtig Rollenbilder gab es bei euch zu Hause gar nicht. Wie war das denn beim Geld? Was hast du so von deinen Eltern bezüglich Geld mitgenommen? Oder war Geld da sehr präsent?
Ja.
Wie du dich so zurückerinnerst?
Also Geld ist immer ein Thema bei unserer Familie gewesen. Glücklicherweise nicht so negativ, aber schon so unter dem Motto, alter Grundsatz des BGB, Geld hat man zu haben. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man zu haben.
Über Geld spricht man nicht tatsächlich auch, ja? Über Geld spricht man nicht, Geld
genau.
Das war bei euch zu Hause.
Ja, aber wir haben schon über Geld geredet, das stimmt nicht. Wir haben, also, war schon Thema, aber nicht so dominant. Und es war auch gleichzeitig so, dass wir, muss ich sagen, für meinen Bruder galt es genauso, schon sehr frühzeitig an den Umgang mit Geld gewöhnt worden sind. Wir haben, ich glaube, mit 12 habe ich mein erstes eigenes Konto gekriegt, was ich auch heute noch habe. Und,
echt? Ja, das ist so, ne?
Und habe dann jeden Monat 130 D-Mark damals von meinem Vater bekommen.
Boah, so viel.
Ja, und davon musste ich aber auch alles kaufen.
Alles,
also musst du auch Klamotten kaufen.
Außer Lebensmittel sozusagen.
Genau.
Und Miete muss es sagen.
Miete muss es sagen.
Na Mensch,
ich musste meine Schulsachen kaufen und ich musste, ich hatte dann so eine Velo Solex, da musste ich Benzin kaufen und Klamotten eben auch.
Mhm. Und dein Bruder auch. Ihr habt beide das Gleiche bekommen, beide 120 Euro Mark.
Ja. Genau, er hat das aber, der ist 4,5 Jahre jünger als ich, da hat er das noch nicht gekriegt.
Ja, okay.
Das war dann wahrscheinlich auch erst so mit 12 oder 13.
Mhm.
Und das heißt also, man hat schon relativ früh gelernt, sich das Geld einzuteilen.
Ja. Und auch den Wert von Geld.
Ja,
genau. Also wie viel sind jetzt 120 Mark? Also ich stelle mir das so vor, wenn man mir mit 12 irgendwie 60 Euro in die Hand, also ja, was kriege ich, ist das jetzt viel, ist das wenig, was kriege ich denn dafür? Hast du ja schon sehr früh auch einfach ein Gespür für diesen Wert dann bekommen. Und wie war das bei deinen Eltern, so dieses Rollenverhältnis? War das Papa immer mit Geld, Mama nicht so viel? Hat Papa immer bezahlt?
Eigentlich schon, ja.
Eigentlich schon.
Also meine Mutter hatte schon auch Geld, aber die hat eher so eine Art Haushaltsgeld gekriegt.
Ah ja.
Was sie dann irgendwie...
Ja.
Hm.
Und dann haben sie es ja aber dir quasi in diesem Rollenbild nicht mitgegeben, ne? Dieses, der Mann gibt der Frau Haushaltsgeld. Das.
Naja, sie haben mir halt eher mitgegeben, du musst auf deinen eigenen Beinen stehen. Also,
ja
das stimmt.
Mhm. Mhm. Na, cool. Und
also, meine Mutter hat dann auch ein bisschen gearbeitet, aber nicht so, sondern also mit einer halben Stelle nur und so. Mhm. Das war jetzt eher.
Und wie bist du dann mit den 120 Mark im Monat umgegangen? Also würdest du rückblickend sagen, damit hast du ganz gut gewirtschaftet oder war da auch mal viel Süßigkeiten?
Ich habe natürlich auch Sachen gekauft, die waren irgendwelche völlige komplette Fehlkäufe. Ich werde nie vergessen, dass ich mir mal irgendwie mit 14, 15 habe ich mir so Schuhe gekauft mit so einem Absatz.
Also gute 10 Zentimeter oder was?
Und so Lackschuhe.
Ja.
Die habe ich irgendwie dreimal angehabt in meinem Leben.
Ah,
und
ja, super.
Nie, weil ich konnte damals schon nicht auf so hohen Schuhen laufen. Und heute kann ich es natürlich auch schon lange nicht mehr. Das war ein definitiver Fehlkauf. Aber ich meine, gut, sowas muss man auch mal machen, oder?
Eben,
das ist auch dann kein Thema.
Ja.
Weil mein Vater sagt, ja, bitte.
Ja, selbst schuld so.
Dann hast du es halt eben jetzt, guck mal, dass du sie verkaufen kannst.
Ah ja, genau, dann wieder verkaufen, ist ja auch gut. Was bedeutet Geld für dich? Was ist Geld für dich?
Das ist für mich schon im Sinne von Sicherheit und Eigenständigkeit sehr bedeutsam. Also ich habe ja damals schon gesagt, oder vorhin schon gesagt, damals war es schon so, dass ich gesagt habe, ich will definitiv am jeden Ersten mein Geld haben und wissen, wie ich daran klarkomme, weil es mir immer wichtig war, genug Geld zu haben, dass ich selbstständig, eigenbestimmt und ja, gut leben kann für meine Verhältnisse. Und das ist mir auch geglückt im Leben. Und da bin ich auch froh drum. Und ich bin auch froh drum darum, dass ich jetzt eine ordentliche Pension habe, weil ich eben mein ganzes Leben viel gearbeitet habe, dass ich dann dieses Thema Altersarmut für mich abhaken kann. Weil das finde ich wirklich ganz schlimm. Die Vorstellung, dass man alt ist und kein Geld hat, finde ich ganz schwierig. Und da muss Politik auch ran an das Thema. Das denke ich schon. Deswegen finde ich das gut, was Hubertus Heil jetzt vorgeschlagen hat mit dieser Respektrente. Aber das würde mir auch nicht reichen, muss ich ehrlich sagen. Also deswegen,
was würdest du dir vorstellen? Was wäre so deine Wunschvorstellung?
Wie meinst du? Politisch?
Wenn du sagst, der Vorschlag würde dir nicht reichen. Also jetzt mal grüne Wiese. Wie würdest du das System quasi umkrempeln gegen Altersarmut von Frauen?
Naja, nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern. Wir müssen irgendwie sehen, dass ein Leben in Alter, in Würde möglich ist. Also in meiner Sprechstunde saß mal ein älteres Ehepaar, die gesagt haben, wir kriegen mit dem Geld, was wir haben, können wir uns noch nicht mal die Inkontinenzwindeln kaufen, die wir brauchen, weil wir inkontinent sind. Also, boah, und so eine Vorstellung finde ich wirklich schlimm. Und da muss, diese Bedürfnisse müssen sichergestellt werden in irgendeiner Art und Weise. Ich bin jetzt keine Sozialpolitikerin, aber ich glaube, da muss man, da reichen diese 900 Euro, die da vorgesehen sind, reichen nicht dafür, wenn man sich überlegt, man muss wohnen und leben und Klamotten kaufen und so. Und auch wenn man viele Sachen heute günstig machen kann, trotzdem ist es dann, glaube ich, zu wenig.
Ja, es geht ja eben auch viel um Würde einfach.
Ja,
ne? Also
genau.
Wie will man mit 900 Euro im Monat würdevoll altern mit Medikamenten und was dann noch alles mit dazu kommt. Ne? Das ist ja schon ein Riesenthema. Du hast gerade schon angedeutet, du bist versorgt. Das ist ja schon mal gut.
Das stimmt.
Genau. Wie managst du denn deine täglichen Finanzen? So, würdest du vielleicht auch sagen, bist du eher so der Sparfuchs und guckst irgendwie ganz, ganz genau drauf? Oder führst du vielleicht ein Haushaltsbuch? Oder ist mehr so, was reinkommt, geht auch wieder raus, obwohl ich dich jetzt nicht so einschätzen würde, aber wie gehst du so mit deinen Finanzen um?
Also ich habe glücklicherweise so eine Mentalität, oder wie man das nennen will, oder so ein Gen, das immer gesagt hat, gib nicht mehr aus, als du hast. Und das hat lange Zeit geklappt, auch gut. Und ich habe dann einfach immer, wenn ich mehr verdient habe, weil ich habe ja dann auch immer so Beförderung gehabt, immer wenn ich mehr verdient habe, habe ich das dann auch ausgegeben. Aber ich war eigentlich nie in Miesen. Und bis ich dann irgendwann mal so viel verdient habe, dass ich davon auch was sparen konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt sparst du mal jeden Monat so und so viel. Damals gab es noch Zinsen.
und deswegen, ja, schöne Zeit.
Genau. Deswegen war das jetzt kein so Thema erstmal mit Aktien. Und dann habe ich dann auch angefangen, mich eben um Aktien zu kümmern und habe jetzt auch ein Aktiendepot und habe aber auch Eigentumswohnungen gekauft.
In Kassel oder?
Nee, in Berlin.
Ah ja, in Berlin. Okay.
Und in, egal.
Okay. Wahrscheinlich schon ein paar Jährchen her, bevor jetzt...
Genau,
also,
ja.
Gerade sind die quasi ja wahnwitzig, aber
ja,
na,
jetzt
genau
kann man
gut.
Das ja keinem mehr empfehlen. Aber das ist jetzt schon ein bisschen her. Und das war aber auch so die Überlegung, das sind kleine Wohnungen und die sind jetzt nicht so teuer. Und da kannst du, wenn du die vermietest, dann zahlen die sich ab bis dann und dann. Und
so ein bisschen Zielgruppe Studenten dann oder so kleine Familien, so Einzimmer-, Zweizimmerwohnungen?
Ja, so Zweizimmerwohnungen für Einzelpersonen eigentlich eher oder so ein Pärchen halt.
Okay. Also Aktien, Immobilien, ETFs auch oder?
Habe ich ehrlich gesagt keine.
Welche Aktien hast du denn? Magst du das verraten?
Naja, ich habe so ein bisschen so ein Mischdepot. Ich habe so, wie man das halt so machen sollte, so ein paar, wie nennt man die, Blue Chips, glaube
genau,
ich.
Genau,
so Allianz und sowas.
Ja,
da kann man nicht viel falsch machen.
Ja.
Genau. Und da kriegt man ja eben auch eine ordentliche Dividende. Das ist ja auch so ein Punkt, den man immer noch mitberechnen muss bei der Frage, wie steigt sie. Und dann habe ich aber auch so ein paar, ein bisschen riskanter sind.
So experimentelle
Geschichten.
Genau.
Und ein Teil von denen ist dann gut gegangen und ein Teil von denen ist eben irgendwie auch verkrüppelt. Ja.
Und hältst du die dann aber trotzdem? Oder
ja, da konnte ich mal einen Tipp von dir gebrauchen. Genau.
Nein.
Ja, ich weiß nicht. Ich denke dann immer, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sie zu halten, weil irgendwann kommt einer und sagt, ich kaufe den Laden.
Könnte passieren.
Naja, oder sie gehen eben ganz runter. Ne? Ja, das kann auch sein.
Das kann natürlich auch passieren. Ja.
Aber vielleicht gibst du mir dann noch mal den einen oder anderen Tipp.
Ganz vielleicht.
Das wäre gut. Gehen wir das Depot mal durch. Was machst du mit deinen Akten von der Deutschen Bank?
Ja. Super. Ja, ich habe jetzt noch zum Schluss mache ich immer so Satzvervollständigen. Ich gebe ein Wort vor und du vervollständigst dann quasi den Satz.
Na, mal sehen,
genau. Ist ganz einfach.
Kann ich nicht leiden.
Kannst du gar nicht leiden?
Finde ich nicht so gut, ne. Aber egal, machen wir.
Okay, dann machen wir jetzt anstatt 4 nur 4. Gut, Geld?
Ganz wichtig für mich.
Erfolg?
Finde ich gut.
Erfolg finde ich gut, sehr schön. Unternehmertum?
Ist das Rückgrat in unserer Gesellschaft.
Und das letzte, Frauen.
Müssen sich viel mehr zutrauen und viel mehr ihren Platz noch erkämpfen in dieser Gesellschaft, als sie es bisher getan haben.
Mhm. Hast du da einen konkreten Tipp?
Ja, springen. Ich bin immer nach meinem Wahlspruch gefragt worden. Und mein Wahlspruch habe ich mir von Bertolt Brecht aus Mutter Courage. Ein Teil eines Talents ist die Courage. Und ich glaube, das ist wirklich richtig, weil so viele Frauen sind talentiert. Aber dann, wenn sie eine Chance haben, fangen sie an zu überlegen, soll ich denn das wirklich machen? Kann ich denn das wirklich? Mir ist das ganz oft begegnet, weil ich habe ja viel auch so Personalrecruiting gemacht dann in meiner Zeit da. Ja. Und es waren immer nur Frauen, die sich gefragt haben, ob sie die Positionen ausfüllen können, um die ich sie gefragt habe. Männer haben sich das nie gefragt.
Mhm.
Das spricht natürlich für die Frauen, weil sie eine gewisse Selbstkritik haben, finde ich auch gut.
Ja.
Aber viele haben dann eben auch abgesagt, so unter dem Motto, ach nee, das ist mir doch zu viel und passt gerade nicht so. Und
Selbstvertrauen vielleicht.
Ja, vielleicht ist es auch mangelndes Selbstvertrauen, vielleicht wollten sie es auch einfach nicht, kann natürlich auch sein. Aber also ich finde wenigstens, wenn man die Chance hat, muss man dann nochmal springen. Alles andere regelt sich dann meistens schon irgendwie.
Genau, das finde ich nämlich auch. Einfach mal springen und in die eigene Lernfähigkeit mal vertrauen. Also man muss ja nicht am Anfang schon alles perfekt können und wissen. Das erwartet ja auch niemand, aber einfach mal reingehen und dann im Prozess zu lernen.
Genau. Und außerdem ist es doch so, wenn man gefragt wird um eine Position, dann wenigstens die Leute, die einen fragen, trauen es einem dann noch zu.
Genau,
dann stimmt. Muss man doch eigentlich gar nicht auch so zweifelnd sein.
Ja.
Naja, gut, und das gehört natürlich auch gesellschaftlich ein bisschen was dazu, dass Frauen dann irgendwie leichter hochkommen. Da muss die Gesellschaft insgesamt noch eine Menge lernen und auch die Männer, weil dass wir mit der Diversity da hinten anhängen, gerade in der digitalisierten Welt, ist eine Schande, weil das auch die Wettbewerbsfähigkeit verringert. Also das ist fürs ganze Land schlecht.
Absolut, ja, finde ich auch. Also ältere Menschen und Frauen sind noch so das Untouched Potential, so finde ich, in unserer Wirtschaft. Also ältere Menschen, die dann schnell wieder aussortiert werden, obwohl sie so einen Wissens- und Erfahrungsschatz haben, mit 65 raus, die brauchen wir nicht mehr. Was für ein Quatsch, wenn man eigentlich noch fähig dazu ist.
Na, jetzt ist und ja 67.
Ja, stimmt, 7. Ich bin gerade von meinen Eltern ausgegangen. Genau. Und Frauen sowieso auch, ja. Dass die da nicht vernünftig hochkommen, diese ganzen Bro-Kulturen. Glaubst du, das stirbt auch irgendwann aus, diese ganze Bro-Kultur und alle wie die Pinguine? Also ist das nur eine Generationfrage?
Ich glaube nicht.
Ich glaube nämlich auch nicht, weil da kommen neue Pinguine halt nach, ne?
Ja, sehe ich auch so.
Also, aber da ist auch wieder die Lösung springen.
Ja, aber es ist beides. Also es ist einerseits, finde ich, müssen die Frauen sich mehr zutrauen und stärker nach vorne preschen und auf der anderen Seite und ihre Männer stärker auch fordern. Also anderer Spruch, die Karriere fängt mit der Partnerwahl an.
Ja.
Man muss sich auch den Mann aussuchen, der bereit ist, dann sich zu Hause mal um die Kinder zu kümmern. Und auf der anderen Seite eben muss aber auch so eine Unternehmenskultur stärker in berücksichtigen, dass sie Frauen einstellen müssen und Frauen da ihre Chance kriegen müssen, zum Wohle des Ganzen, ist einfach besser. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Frauen, das bezieht sich ja auch auf Menschen anderer Nationalität oder Migrationshintergrund oder Behinderte oder Schwule und Lesben oder whatever.
Hm.
Ja, da müssen wir besser werden. Da sind wir schlecht.
Da sind wir schlecht, auch im internationalen Vergleich.
Ja,
ne?
ja.
Warum hinken wir denn da so hinterher? Warum kriegen wir es denn nicht, gebacken?
Ich weiß nicht, keine Ahnung, so richtig weiß ich es
nicht. Auch nicht so richtig.
Ne? Weiß ich es nicht. Ja. Als ich jetzt gerade, ich weiß nicht, hast du das gesehen, gerade die Tage, die Forbes-Liste? Das ging über Twitter. Genau, Forbes hat so eine Liste von den 100 erfolgreichsten amerikanischen Managern aufgestellt. Da war eine Frau drunter. Und das ist natürlich unter 101. Das ist natürlich auch der Hammer. Und irgendwie fragt man sich auch, wie kann das passieren? Stimmt ja auch gar nicht. Es gibt ja, was weiß ich, Sheryl Sandberg oder wie auch immer. Es gibt ja viele erfolgreiche Managerinnen.
Ja.
Und das haben die ja irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt und hatten dann ein bisschen, haben rumgestottert bei der Erklärung. Und deswegen wollte ich jetzt nur sagen, also es ist nicht nur in Deutschland, sondern es gibt auch in anderen Ländern solche Ausrutscher.
Das auf jeden Fall, ja. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. War sehr, sehr spannend. Nicht nur über Geld, sondern auch Politik und Karriere und lernen, was ordentlich ist.
Genau.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.